Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Mit den Worten der heutigen Tageslosung aus Jona 2, Vers 3 begrüße ich Sie und euch sehr herzlich zu unserem vierten Gottesdienst der Bibelwoche 2023. Vielleicht waren einige von Ihnen in dieser Woche schon im Gottesdienst, während andere sich heute, am Donnerstag, zum ersten Mal auf den Weg in unsere Neodgiere-Kirche gemacht haben. Heute feiern wir gemeinsam Gottesdienst zum vierten Teil unserer Reihe Kirche träumen mit Texten aus der Apostelgeschichte. Heute ist Pastorin Angela Kirstein aus der St. Martinskirchengemeinde bei uns zu Gast. Schön, dass Sie heute bei uns sind und mit uns Gottesdienst unter dem Motto über alle Grenzen hinweg feiern. Sie ist zum ersten Mal bei uns und wir hoffen natürlich, dass es Ihnen gefällt und dass Sie irgendwann mal wiederkommen. Heute ist ein heimischer Chor in unserem Gottesdienst dabei, der Gitarrenchor Wegbegleiter. Ebenso wie Gabriel Dissenia, der unsere Gesänge an der Orgel begleitet. Zum Eingang haben wir ihn bereits gehört. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes gemeinsam feiern. Zusammen singen wir das erste Gemeindelied, Strahlen brechen viele. Im Buch Freitöne finden Sie das unter Nummer 119 und in den Lebensweisen unter 32. Freitöne 119, Lebensweisen 32. Thank you.
Ja, moin zusammen.
Moin.
Ich bin ganz positiv überrascht, in so viele Gesichter zu schauen. Und ich habe auch gerade gedacht, Mensch, ihr seid eine sangesfreudige Gemeinde. Also, und herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin ganz froh, hier heute Abend zu sein. Und zu Beginn des Gottesdienstes würde ich gerne mit uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir heute Abend hier alle zusammen sind und Gottesdienst feiern können. Du bist den Tag über bei uns gewesen und hast uns behütet und bewahrt. Wir kommen aus dem Trubel des Alltags und ja, sind vielleicht noch ein bisschen unruhig oder bringen vieles mit. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, wirklich in Kopf und Herz ganz aufnahmebereit zu sein und zu erwarten, dass du heute zu uns sprichst. Lass alles, was heute im Gottesdienst geschieht, gelingen und zu deiner Ehre gelingen. Und ja, dass es nicht nur einfach Worte sind, sondern dass du wirklich gegenwärtig bist in den Worten. Du hast gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und darauf wollen wir jetzt auch vertrauen, dass du heute hier bist mit deinem Geist und wollen uns dir öffnen und dir anvertrauen. Amen. Wir hören als nächstes den Gitarrenchor.
Die heutige Lesung steht in der Apostelgeschichte Kapitel 9. Die Auferweckung der Tabitha. In Joppe war eine Jüngerin mit Namen Tabitha, das heißt übersetzt Gazelle. Die tat viele gute Werke und gab reichlich Almosen. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank wurde und starb. Da wuschen sie sie und legten sie in das Obergemach. Weil aber Lydda nahe bei Joppe ist, sandten die Jünger, als sie hörten, dass Petrus dort war, zwei Männer zu ihm und baten ihn, säume nicht, zu uns zu kommen. Petrus aber stand auf und ging mit ihnen. Und als er hingekommen war, führten sie ihn hinauf ins Obergemach und es traten alle Witwen zu ihm, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, die Tabitha gemacht hatte, als sie noch bei ihnen war. Und als Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach, Tabitha, steh auf. Und sie schlug ihre Augen auf, und als sie Petrus sah, setzte sie sich auf. Er aber gab ihr die Hand und ließ sie aufstehen und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig vor sie. Und das wurde in ganz Joppe bekannt, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und es geschah, dass Petrus einige Zeit in Joppe blieb, bei einem Simon, der ein Gerber war.
Vielen Dank an euch. Ihr seid richtig gut. Ich habe mich gefreut, als ich gesehen habe, dass das Thema der Bibelwoche dieses Jahr die Apostelgeschichte ist. Die Apostelgeschichte ist persönlich eins meiner Lieblingsbücher in der Bibel. Ich finde, jedes Mal, wenn man einen Blick in die Apostelgeschichte wirft, es ist ein bisschen wie frische Luft atmen. Und dann das Thema für heute Abend, über alle Grenzen hinweg, da habe ich mir sofort gedacht, ach, bestimmt geht's denn um entweder die Missionsreisen des Paulus, wie er die Botschaft von Jesus um das ganze Mittelmeer verbreitet. Oder vielleicht geht's auch um die Geschichte, wie Petrus die Vision hat von den unreinen Tieren und das ermutigt ihn, nicht nur für die Juden zu predigen, sondern auch für die Nichtjuden, für die Heiden. Und dann war ich doch ziemlich überrascht, als ich gesehen habe, nee, dass der Predigttext, der diesem Thema zugeordnet ist heute Abend, ist ein ganz anderer. Die Heilung der Tabitha. Da musste ich mir erstmal überlegen, okay, wie passt denn das zusammen mit dem Thema? Und beim näheren Hinsehen habe ich geguckt, ja, wo haben wir es denn hier eigentlich mit Grenzüberwindung zu tun bei dieser Geschichte von der Heilung der Tabitha? Dazu komme ich später aber noch. Als ich über den Titel nachgedacht habe, habe ich erstmal grundsätzlich überlegt, was gibt es denn eigentlich alles für Grenzen? Bin mal so die ganze Menschheitsgeschichte durchgegangen. Also, zunächst einmal leben wir ja auf einem kugelförmigen Planeten. Der ist erstmal vom Platz auch begrenzt, also auch hier keine Unendlichkeit. Die Ressourcen der Erde sind begrenzt und unsere Lebenszeit ist begrenzt. Dann gibt es natürlich Naturgesetze, die ja einen gewissen Rahmen, eine gewisse Struktur bieten. Es gibt die Grenze zwischen Tieren und Pflanzen und zwischen Mensch und Tier, die sich langsam herausgebildet hat. Es gibt moralische Grenzen, zum Beispiel kann man tatsächlich sagen, dass in den meisten Kulturen der Welt, auch durch die Geschichte hinweg, es zum Beispiel immer als schlecht galt, wenn man seinen Freund betrogen hat oder übers Ohr gehauen hat. Das gilt tatsächlich in den meisten Kulturen als schlecht. Also es gibt wohl so moralische Grenzen. Es gibt biologische Grenzen. Das weibliche Geschlecht hat meistens weniger Muskelmasse als das männliche Pendant und bringt Kinder zur Welt. Dadurch hat sich relativ schnell eine Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen rausgebildet und das ist bis heute eine Grenze. Es entwickelt sich die Sprache und mit jedem Begriff wird ein Ding von einem anderen Ding abgegrenzt. Also auch Sprache sorgt für Grenzen. Dann gab es Familien und Stämme, die sich voneinander abgegrenzt haben. Und mit der Zeit wurde der Mensch sesshaft. Vor ungefähr 10.000 Jahren hat der Mensch begonnen, wirklich Landwirtschaft zu betreiben. Also ungefähr 10.000 Jahre. Und das kommt einer Revolution gleich, denn damit wurde plötzlich auch wichtig, dass man Zeiten und Zyklen einhält und auch da Begrenzung reinkommt. Der Mensch hat angefangen, Gebietsgrenzen abzustecken. Und es gab plötzlich eine Grenze zwischen Alltag und Arbeit und Freizeit und dem Feste feiern, ein Festkalender. Wirtschaft und Handel entwickelten sich, die ersten Währungen entstehen und damit finanzielle Grenzen. Grenzen zwischen Arm und Reich entstehen, zwischen den Mächtigen und den Beherrschten. Es entstehen immer größere Gebiete, Reichsgrenzen, Ländergrenzen. Im Mittelalter bildet sich langsam die Grenze zwischen Staat und Kirche heraus, zwischen öffentlich und privat, zwischen Religionen und Konfessionen, noch weiter später die Grenze zwischen Aufklärung und magischem Denken. Und die wissenschaftlichen Disziplinen differenzieren sich immer weiter aus und grenzen sich voneinander ab. Es ist nicht mehr nur die vier Grunddisziplinen, sondern plötzlich gibt es neue Disziplinen, wie zum Beispiel Psychologie. Die industrielle Revolution vor 200 Jahren sorgt für Grenzen zwischen Mensch und Maschine, zwischen geregelter Arbeitszeit und Feierabend. Ja, und wenn wir ins 20. Jahrhundert gucken, Grenzen zwischen politischen Positionen, zwischen Generationen, die werden deutlicher sichtbar. Grenzen zwischen Weltdeutungen erleben wir zurzeit ganz stark. Und die Grenze zwischen digital und analog, online und offline. Soweit ein kleiner Parforce-Ritt durch einen Teil der Menschheitsgeschichte. Bestimmt kann man noch viel mehr Grenzen aufzählen. Aber wenn ich so darauf schaue, dann fällt mir auf, dass eine Grenze immer ein Fortschrittstreiber ist. Der Mensch hat anscheinend in sich immer das Bedürfnis, eine Grenze zu überwinden, sich weiterzuentwickeln. Grenzen sorgen anscheinend für Kreativität. Not macht erfinderisch, sagt man ja auch. Das ist das eine. Auf der anderen Seite vermitteln Grenzen und Rahmen immer auch Sicherheit. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist unser menschliches Leben seit jeher eigentlich total bedroht. Wir könnten alle jederzeit sterben. Schlechte Nachricht. Aber wir können mit diesem Wissen nicht unserem Alltag leben. Das heißt, wir brauchen immer so ein gewisses Urvertrauen, ein gewisses Sicherheitsgefühl, dass die Dinge so ungefähr in gewohnten Bahnen weiterlaufen, damit wir überhaupt unser Leben leben können. Und das ist zum Beispiel schon für Säuglinge total wichtig, rauszufinden, ja, was sind denn die Gesetzmäßigkeiten, die Regeln, die Grenzen? Und auch Kleinkinder testen auch gleich schon aus, was es mit den Grenzen eigentlich auf sich hat. Und das ist total wichtig für unsere Psychologie. Also ja, wir haben da so ein bisschen eine Ambivalenz. Einerseits brauchen wir Grenzen für Orientierung und auf der anderen Seite wollen oder müssen wir im Namen der Freiheit Grenzen manchmal überwinden oder verschieben. Manche Grenzen müssen wir einfach als gegeben akzeptieren. Andere müssen wir eine Frage stellen. Und was das genau ist, das muss in jeder Zeit und in jeder Kultur immer wieder neu ausgehandelt werden. Das führt mich zu der nächsten Frage. In welchen Fällen sollten denn eigentlich Grenzen überwunden werden? Da sind mir vor allen Dingen zwei Punkte eingefallen. Das erste ist, wenn Grenzen dazu führen, dass man sich in seiner kleinen Welt bequem macht und einer trügerischen Sicherheit aufliegt, dass der Blick verengt wird, man gar nicht mehr über seinen Horizont hinausblicken kann, sondern so selbstgenügsam geworden ist. Und warum ist das vielleicht schwierig? Ich glaube, dass wir Menschen als einziges Lebewesen im Unterschied zu Tieren in der Lage sind, dass wir uns eine Zukunft ausmalen können. Wir haben die Fähigkeit zu hoffen, zu planen, kreativ zu sein, was Neues zu schaffen, was Neues zu denken und über den Ist-Zustand hinauszudenken. Ich glaube, dass das ganz tief in unserer menschlichen Natur drinsteckt. Und wenn wir an der Stelle einrosten, weil wir zu bequem geworden sind und nichts anderes mehr denken können, vielleicht auch gar keine Hoffnung oder keine Vorstellungskraft mehr haben für was anderes, dann, drücke ich es mal ganz dramatisch aus, dann leben wir als Menschen an unserer Bestimmung vorbei. Also in diesem Fall, Grenzen müssen überwunden werden. Und der zweite Fall, indem ich denke, dass Grenzen manchmal überwunden werden müssen, ist, wenn sie zu eng werden, erdrücken, Leid verursachen, unmündig oder unfrei machen oder zum Machtinstrument werden, dem Bösen dienen. Ursprünglich sind wir Menschen dazu berufen, dass wir aufblühen. Und das geht am besten, wenn wir unser Leben am Guten, Wahren und Schönen ausrichten. Und manche Grenzen sorgen aber dafür, dass genau das zerstört wird. Also solche Grenzen sollten überwunden werden. Und ich glaube, beim christlichen Glauben geht es ganz viel um die Überwindung von schädlichen Grenzen. Grenzen, die verhindern, dass wir unsere Bestimmung und unsere Berufung wirklich leben können. Und ich gehe auch so weit zu sagen, dass Jesus gekommen ist, um den Ist-Zustand zu konfrontieren und Strukturen aufzubrechen. Und ich glaube, dass Jesus das vor allen Dingen da getan hat, wo zum Beispiel Religion starr geworden ist, ein enges Regelkorsett, und sich von der Wahrheit des menschenfreundlichen Gottes entfernt hat. Ich glaube, Jesus hat auch unterdrückerische Denksysteme der Menschen konfrontiert, die die Menschen schwach und unmündig halten. Ich glaube, Jesus möchte auch Grenzen durchbrechen oder konfrontieren, die dafür sorgen, dass Menschen nicht mehr mit dem Übernatürlichen rechnen. Und natürlich lesen wir viel davon, dass Jesus die Grenzen konfrontiert, die mit Krankheit, Dunkelheit, Schuld und Tod zu tun haben, die Menschen verzweifeln lassen. Jetzt sind wir natürlich bei der Apostelgeschichte einen Schritt weiter. Nach der Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus geht nämlich die Sache Jesu weiter. Und davon handelt die Apostelgeschichte. Der Auftrag geht auf die Nachfolger von Jesus, auf die Jünger über und eigentlich an alle, die zum Glauben kommen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Der Heilige Geist sorgt für diese übernatürliche Kraft von oben, der die Jünger und die Gläubigen erfüllt, um genau diese schädlichen Grenzen zu verschieben. Die ganze Apostelgeschichte erzählt von der Ausbreitung des wohltuenden Glaubens über alle Grenzen hinweg. Und das Besondere an der Apostelgeschichte ist auch, wenn man sich die ganz durchliest, dann wird immer deutlich, eigentlich ist es Gott, der die ganze Geschichte schreibt. Es ist der Heilige Geist, der hinter allem steht und dafür sorgt, dass der Weg des Christentums weitergeht. Und der Heilige Geist gibt den Gläubigen und den Gemeinden Visionen und Träume und bewirkt Heilungen und Wunder. Und der Zweck von allem ist immer, dass möglichst viele Menschen zum Glauben kommen. Das Motto der ganzen Apostelgeschichte lesen wir schon im ersten Kapitel. Da steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und Samaria und bis an das Ende der Welt. Wir lernen in der Apostelgeschichte, Grenzen überwinden, das geht nur mit der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, ich habe vorhin schon angekündigt, jetzt habe ich mal geguckt, wo ist das Thema Grenzen eigentlich in der Geschichte der Heilung von Tabitha? Zunächst fällt mir auf, Tabitha wird als eine Frau beschrieben, die wohl ein bisschen wohlhabend ist, zumindest war sie in der Lage, sich ein Obergeschoss zu leisten, das war damals keine Selbstverständlichkeit, und die den Bedürftigen geholfen hat, vor allen Dingen den Witwen. Die Witwen hatten damals einen schweren Stand in der Gesellschaft, waren von der Armut bedroht. Und Tabitha war offensichtlich eine Schneiderin, die für die Witwen dringend benötigte Gewänder geschneidert hat und sie verschenkt hat. Damit durchbricht Tabitha die Grenze zwischen den Klassen oder Ständen und Schichten. Also sie als eine etwas wohlhabendere überbrückt oder überwindet die Grenze zu den Armen. Und ich glaube, das erfordert eine besondere innere Einstellung, einen gewissen Mut und einen gewissen Willen, eine Kraft, das auch zu tun. Sich nicht in seinem eigenen, Komfortzone einrichten, sondern über die Komfortzone hinausgehen und sich wirklich den anderen zuwenden, ist eigentlich gar nicht so leicht. Uns begegnet in der Geschichte der Heilung der Tabitha auch die Grenze zwischen Tod und Leben. Eigentlich eine Grenze, die wir nicht überwinden können. Die ist uns allen vorgegeben. Da steht, dass sie plötzlich krank wird. Es klingt so ein bisschen, als wenn sie auch wirklich unerwartet krank wird und ganz unerwartet stirbt. Und ja, sie wird als Tote aufgebahrt im oberen Stockwerk ihres Hauses. Und die Witwen beweinen ihren Tod, natürlich. Und trotzdem scheint da eine gewisse Hoffnung zu sein, denn die Jünger oder die Leute, die dort zu ihrer Gemeinschaft gehören, die lassen Petrus holen. Vielleicht ist da so eine Hoffnung, ah, vielleicht passiert hier noch was, vielleicht kann Gott hier doch noch was tun. Grenze zwischen Tod und Leben. Wir haben hier auch wieder die geografische Grenze. Petrus wandert und er wandert dorthin, wo immer ihn der Geist ruft oder wo ihn die Situation hinruft, wo er was bewirken soll. Und wir müssen uns erinnern, dass die Kirche damals nicht, ja, das muss man sich nicht so vorstellen wie heute, die wir unsere Kirchgebäude haben und um die wir uns versammeln, sondern die Jesusbewegung war noch viel beweglicher. Und ein Großteil der ersten Christen waren Wanderprediger. Die sind von Ort zu Ort gewandert, wo auch immer es gerade dran war. Und Petrus macht sich auf von Lydda nach Joppe. Und als letztes fällt mir auf, das hat ein bisschen mit der Grenze zwischen Tod und Leben zu tun, die Grenze zwischen dem Natürlichen, was vor Augen ist, zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem Übernatürlichen, dem, was nur im Glaube sichtbar ist und nicht mit dem rationalen Verstand. Das heißt in dem Bibeltext, also Petrus kommt an und schickt alle Trauernden aus dem Raum raus, dass er alleine ist und kniet nieder und betet. Und ich wäre total gespannt oder ich hätte es total interessant gefunden, wenn in dem Bibeltext stehen würde, wie er denn eigentlich gebetet hat, also mit welcher Haltung hatte er selber, wusste er schon, dass Gott jetzt was Großes tun wird oder ist ihm der Gedanke erst im Gebet gekommen? Woher hat er auf einmal die Glaubenskraft genommen zu sagen, oh, jetzt wird hier wird gleich was passieren, das völlig gegen den Verstand geht. Hier wird gleich, also er muss im Gebet schon gesehen haben, dass das Unsichtbare sichtbar werden kann, dass das Unmögliche möglich werden kann, dass das Übernatürliche ein realer Bestandteil im Leben des Glaubenden ist. Und nach diesem Gebet wendet er sich der Toten zu, wie es im Text heißt, und sagt, Tabitha, steh auf. Ich staune über diese Glaubensfestigkeit von Petrus. Tja, und das Wunder geschieht. Sofort öffnet sie die Augen und sieht Petrus an und richtet sich auf. Warum geschieht eigentlich dieses Wunder? Es gibt im Neuen Testament einige Wundergeschichten und in der Geschichte wurde seit der Aufklärung immer ein bisschen damit gerungen, wie man mit diesen Wundergeschichten eigentlich umgeht. Und lange Zeit hat man auch versucht, sie möglichst rational wegzuerklären. Und ich glaube, heute sind wir wieder in der Zeit, wo nach allem wegerklären wir aber wieder neu hinhören, was uns diese Wundergeschichten eigentlich heute sagen wollen. Zum einen erinnert diese Geschichte der Totenerweckung an Geschichten, die wir schon aus dem Alten Testament kennen, bei Elia und Elisa und auch von Jesus. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, der hier gezeigt werden soll, ist, die Story geht weiter. Es ist der gleiche Geist, der hier am Wirken ist. Hier ist eine Kontinuität. Das hat nicht mit Jesu Tod und Auferstehung aufgehört, sondern hier auch wir Nachfolger Jesu unter uns geht das weiter. Und ich denke auch daran, dass Jesus seinen Jüngern in Johannes 14 gesagt hat, ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun, damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird. Was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Und genau das erzählt eigentlich die Apostelgeschichte. Und das Zweite ist, ich glaube, es geht hier gar nicht nur um die Einzelperson Tabitha. Sie ist ja irgendwann auch wieder gestorben. Sondern im Neuen Testament sind Wunder immer ein Zeichen, das auf was Höheres verweisen soll. Es geht eigentlich immer darum zu zeigen, wer und wie Gott ist. Sie sollen deutlich machen, dass Gott möchte, dass wir am Ende aller Zeiten einmal alle heil werden und auferstehen. Gott will das Leben, Gott will die Lebendigkeit und er will nicht Krankheit und Tod. Und anhand der Heilungswunder soll deutlich werden, Gott hat die Macht, Grenzen zu überwinden, Naturgesetze zu übergehen. Und die Macht des Lebens ist immer stärker als die Macht des Todes. Und Gottes Kraft wirkt sogar so stark, dass dadurch viele Menschen zum Glauben kommen. Das Wichtigste ist hier nicht die körperliche Auferweckung, sondern die geistliche Erweckung, die dann in Joppel stattfindet. Der Schlüssel zu dieser Geschichte ist nämlich im vorletzten Vers, da heißt es, bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele fanden zum Glauben an den Herrn. Das ist immer die Zielrichtung, der Zweck gewesen für die ganze, für diese Wundergeschichten, die Ausbreitung des Glaubens an Jesus. Und das Dritte, warum diese Wundergeschichten vielleicht wichtig sind, ich glaube, dass sie uns daran erinnern, dass wir mit dem Überraschenden, mit dem Unerwarteten immer rechnen müssen. Also Gott überrascht uns. Gott stellt unser Denken auf den Kopf. Und ich glaube, dass wir gerade heute zulassen müssen, dass der Glaube immer auch ein Sprung über so eine Grenze ist. Also wo wir vielleicht vom Verstand her denken, das ist auch alles gar nicht möglich und das kann doch alles nicht sein. Oder unser Denken ein bisschen verengt ist, da ist Glaube auch ein bisschen die bewusste Entscheidung zu sagen, ich lasse mich überraschen von Gott, ich lasse mich ein auf das Unerwartete. Ich halte noch mal kurz fest, was ich bisher so erzählt habe. Ich habe erstens gesagt, es gibt schädliche Grenzen, die uns hindern, unsere Bestimmung zu leben. Ich habe gesagt, Jesus ist zweitens gekommen, diese Grenzen zu überwinden. Drittens geht der Auftrag an seine Nachfolger und auch an uns weiter. Viertens, Grenzen überwinden geht nur in der Kraft des Heiligen Geistes. Wunder dienen als beispielhafte Zeichen dafür, wie Gott einmal alles heil machen wird und wie mächtig er ist. Und das Ziel ist immer, dass Menschen zum Glauben kommen. Und Gott fordert heraus, die Grenzen der Komfortzone zu verlassen und den Sprung des Glaubens zu wagen. Jetzt bleibt noch eine Frage, die mich natürlich auch neu angesprungen hat. Warum erleben wir eigentlich hier und heute so wenig Wunder? Erwarten wir vielleicht zu wenig? Sind wir zu genügsam? Sind wir hier in unserer Weltregion in Europa vielleicht auch zu wohlhabend, zu aufgeklärt? Ich fand ganz interessant, dass in Deutschland im Jahr 2019 eine Umfrage gemacht wurde unter etwas über 1000 Personen. Und von denen haben immerhin 66% angegeben, dass sie an Wunder glauben. Und ich frage mich, wenn die Apostelgeschichte uns auch heute sagen will, hey, auch ihr seid Nachfolger von Jesus und auch ihr könnt in der Kraft des Heiligen Geistes Grenzen überwinden und Wunder erwarten, damit noch mehr Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen, dann müssten doch auch wir heute eigentlich mehr davon sehen. Das mag euch vielleicht enttäuschen, ich habe keine abschließende Antwort auf die Frage. Ich glaube, dass das ein sehr komplexes und tiefgreifendes Thema ist. Aber vielleicht so viel. Einerseits denke ich, dass diese Wunder und Zeichen von Gott immer unverfügbar sind. Also Gott ist frei, der Geist ist frei und wir können nicht einfach sagen, so ich bete jetzt und dann passiert das. Also es ist immer, also wir, unsere Aufgabe ist auch immer demütig zu bleiben, Gott ist Gott und wir sind's nicht. Und auf der anderen Seite glaube ich aber doch, dass Gott auch gerne sieht, wenn wir Wunder von ihm erwarten. Und vielleicht haben wir manchmal eben diese Erwartungshaltung nicht mehr. In Jakobus 4, Vers 2 steht, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Also da ist so eine Spannung. Einerseits können wir das nicht machen, wir können nicht irgendwelche Knöpfe drücken oder irgendwelche perfekten Gebete sprechen oder noch so toll glauben, damit dann ein Wunder passiert. Und viele haben auch erlebt, dass sie vielleicht tatsächlich für Heilung gebetet haben und es nicht passiert ist. Und auf der anderen Seite lesen wir aber auch durch die ganze Bibel hinweg immer wieder diese Aufforderung, dennoch die Erwartung an Gott zu haben, dass er was tun kann. Also nicht aufzugeben, sondern weiterhin im Gebet auch Gott um Dinge zu bitten. Ob Gott diese Gebete dann in der Weise erhört, wie wir sie uns vorgestellt haben, das ist dann Gott überlassen. Aber ich glaube, dass wir das für uns mitnehmen müssen, diese Ermutigung, wir dürfen Gott auch um Dinge bitten. Vielleicht ist es allerdings auch so, dass es Zeitalter und Orte gibt, an denen der Heilige Geist intensiver oder mehr gewirkt hat als an anderen. Und zuletzt bleibt da immer ein Geheimnis. Die Frage nach Wundern bleibt offen und es bleibt auch meine persönliche Frage an Gott. Zum Schluss nun allerdings Fragen an dich. Welche ungesunden Grenzen nimmst du in deinem Leben wahr? Was brauchst du, um sie zu überwinden? Wofür brauchst du heute die Kraft von Gott? Hast du den Heiligen Geist in dein Leben eingeladen? In welchem Bereich deines Lebens musst du dich neu von Gott herausfordern lassen? Gibt es einen Glaubensschritt, für den du Mut brauchst? Wo will Gott dich gebrauchen, damit andere Menschen im übertragenen Sinne wieder ins Leben kommen? Das sind natürlich tiefergehende Fragen, die vielleicht ein bisschen mehr Nachdenkzeit brauchen. Vielleicht nimmst du heute die eine oder andere Frage oder einen Gedanken mit nach Hause, den du in den nächsten Tagen noch weiter bewegen kannst. Und dabei wünsche ich euch, dass der Friede Gottes eure Herzen und Sinne in Jesus Christus bewahren möge. Amen. Wir hören jetzt oder haben jetzt eine Zeit, in der wir dem Instrumental der Orgel lauschen können.
Dank an alle, die diesen Gottesdienst gestaltet haben. An Pastorin Angela Kirstein, an den Gitarrenchor Wegbegleiter unter Leitung von Annetta aus Hesel und Dankeschön auch an die Küsterin Gretchen Sohn. Die Kollekte der Bibelwoche ist bestimmt für die diakonische Katastrophenhilfe. Sie unterstützt die Partnerorganisationen in Syrien und der Türkei. Es werden Hilfsmittel wie etwa warme Kleidung, Zelte und Nahrung verteilt. Viele Teams vor Ort geben den Menschen in größter Not herzlichen Dank allen Geberinnen und Gebern. Morgen, am Freitag, den 17. Februar, dreht sich der Gottesdienst um den nächsten Abschnitt der Apostelgeschichte unter dem Motto »Aus dem Gefängnis heraus«. Wir dürfen Pastor Michael Schilling aus Aurich-Ollendorf und dem Posaunenchor Fesel und Babelsfeld begrüßen. Herr Bissenia wird wieder an der Orgel spielen. Zum Schluss laden wir Sie und Euch herzlich zu Tee und Kuchen im Anschluss an diesen Gottesdienst ins Martin-Luther-Haus ein. Der Gitarrenchor Wegbegleiter hat alles vorbereitet. Herzlichen Dank und herzlich willkommen.
Ich mache jetzt was Spontanes mit Euch. Ursprünglich war eigentlich der Plan gewesen oder die Idee gewesen, dass wir für die Fürbitten, dass wir die von euch sammeln, also dass ihr Zettel bekommt und ihr schreibt eure Gebetsanliegen auf. Ja, ich habe keine Zettel mitgebracht und insofern hat sich das erledigt. Das ist ein Missgeschick. Insofern würde ich sagen, macht es jetzt spontan und ich bitte euch nach jedem Abschnitt mit mir gemeinsam eine Zeile zu singen von einem Lied, das ihr hoffentlich kennt. Und zwar heißt das Lied Meine engen Grenzen. Und da würde ich nach jedem Abschnitt mit euch einfach die eine Zeile singen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht lege ich vor dich. Wandle sie in Weite, erbarme dich. Kennt ihr das? Okay. Dann üben wir das nochmal zusammen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht bringe ich vor dich. Wandle sie in Weite, erbarme dich.
Oh, super, okay. Gut. Dann bete ich jetzt mit euch.
Vater im Himmel, du kennst uns. Du kennst auch unsere Anfälligkeit, dass wir uns von den Sorgen des Alltags übermannen lassen und den weiten Blick verlieren. Dass wir manchmal richtig eingefahren sein können in unserem Trott und dabei ja eigentlich nicht mehr so richtig in Kontakt sind mit uns selber und mit dir. Und wir stehen immer in der Gefahr, dass wir unseren Glauben immer kleiner werden lassen. Ich bitte dich, dass du unseren Glauben stärkst, dass wir über unsere Grenzen hinweg glauben und Dinge vorstellen können, dass wir in unserem Vertrauen wachsen können und das Überraschende, das Unerwartete von dir erwarten können. Bitte segne unsere Seelen. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht lege ich vor dich. Wandle sie in Weite, Herr, erbarme dich. Herr Jesus, du kennst unsere Kirchengemeinden, unsere Gruppen und Kreise und die Krise durch die Corona-Zeit, die doch auch in unseren Kirchengemeinden Spuren hinterlassen hat. Wir haben in unserer Gesellschaft als Kirche durchaus mit Sorgen zu kämpfen, wie es in der Zukunft weitergeht. Und ich bitte dich um Wachstum, um neues Leben für unsere Kirchengemeinden, um deinen Heiligen Geist, der wirklich mit Kraft und Vollmacht in unserer Mitte wirken kann. Ich bitte dich um Erweckung, um viele Menschen, die wieder zum Glauben kommen können und dass wir die Kirchengemeinden als einen Ort erleben, in dem wir gestärkt werden. Meine engen Grenzen. schauen auch in die Welt und wir sind erschüttert von den Nachrichten, die wir hören. Wir beten jetzt schon seit über einem Jahr für die Ukraine und für ja die vielen Kriegsgebiete auf der Welt. Und ja, jetzt kommt auch noch das Erdbeben in der Türkei und Syrien dazu. Und ich bitte dich, dass du dich als ein Gott erweist, der in der Not gegenwärtig ist, dass Menschen, die gerade wirklich alles verloren haben und wirklich tief zu leiden haben, dass sie Solidarität spüren, dass sie Hilfsbereitschaft erfahren, dass du gegenwärtig bist als ein Gott des Trostes und dein Licht mitten in der Finsternis leuchten kann, gerade wenn unsere Welt so dunkel ist. Meine engen Grenzen, meine kurze Sicht lege ich vor dich. Anders in Weite, Herr, erbarme dich. Und alles, was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, das legen wir in das Gebet hinein, das Jesus uns gelehrt hat. Vater
unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Wir dürfen noch einmal den Gitarrenchor hören.
Segen, geh in Mutig voran. Den Weg Gottes segen.
Wir wollen zum Abschluss nochmal gemeinsam das schönste Abendslied singen, was es gibt, meiner Meinung nach. Und zwar der Tag, mein Gott, ist nun vergangen. Das ist im Gesangbuch die Nummer 266. 266. Im Frieden des Herrn, und beim Segen dürft ihr gerne eure Augen schließen und eure Hände so empfangend vor euch halten und euch wirklich vorstellen, dass der Segen Gottes jetzt so zu euch kommt wie ein Lichtstrahl. Gott, der Vater im Himmel und der Schöpfer des Universums, segne dich. Jesus Christus, heile dich. Der Heilige Geist, erfülle dich. So segne sich Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch, und vielleicht sehen wir uns gleich noch drüben im Gemeindehaus.